So, wir sind am Ende der Allianz-Gebetswoche angekommen. Manch einer denkt sich, wieso eigentlich Allianz-Gebetswoche? Hat der Konzern nicht schon genug Geld gemacht? Wieso müssen wir für den auch noch beten? Oder der andere denkt, Allianz, wir haben doch schon immer den Aldi gesegnet, indem wir singen, Aldi, Fülle ist in dir, Herr. Jetzt fangen wir mit den Versicherungen an. Ja, Allianz, Gebetswoche, Deutsche Evangelische Allianz, eigentlich Internationale Evangelische Allianz, ist echt was Geniales. Ich habe das früher immer als sehr trocken erlebt, wenn ich so als junger Kerl mit Anfang 20 da denn zu den Allianz-Gebetsabenden bin ich, wenn denn, eh nur in unsere Gemeinde gegangen, und dann habe ich das halt so über mich ergehen lassen und bin dann wieder raus. Ich bin gestern echt eines Besseren belehrt worden, als wir in Schafheim in der Gemeinde wirklich rappelvoll bis auf den letzten Platz zwei Lobpreisbands da hatten und richtig Party für Jesus war. Das war echt klasse. Thema war gestern, verwandelt durch den Heiligen Geist. Und bei der Ankündigung, wir haben uns als Gemeindevertreter denn vorgestellt, da hat dann der Vertreter der Evangelischen Kirche in Schafheim so gesagt, ja, wir sind ja jetzt eher schon eine ältere Kirche, uns gibt's ja schon seit 500 Jahren ungefähr, und wir fahren auch schon ziemlich lang auf gleiche Weise unsere Gottesdienste, und so verkehrt kann sie nicht sein, weil uns gibt's ja heute noch. Und ich war jetzt dann der Letzte, der denn seine Gemeinde vorgestellt hat, und hat gesagt, ja, wir sind ja eine Pfingstgemeinde und uns gibt's ja schon seit ungefähr 2000 Jahren. Und das Gute ist, wir feiern unsere Gottesdienste auch noch so wie am Anfang. Wünschte ich manchmal und denk mir so, na, sogar Paulus muss immer wieder darauf hinweisen und sagen, Leute, wenn ihr zusammenkommt, dann hat ein jeder ein Psalm, hat jeder ein Wort der Ermutigung, hat jeder ein Zeugnis, ein Lebensbericht, hat jeder etwas, das er mit Gott erlebt hat. Und dann denke ich, wenn Paulus die Ermutigung schon damals weitergeben musste, dann will ich da einfach nur meinen Amen dazu geben und denk mir, Jesus, ich wünsch mir, dass dein Reich wirklich so mächtig auch in uns und durch uns sichtbar wird. Heute Abend, ich bin bei Allianz Gebetsabende, ist das Thema heute Morgen, verwandelt durch den Vollender. Verwandelt durch den Vollender. Da gibt's einen Film, ich glaube, der heißt Hidalgo, kann aber anders heißen, geht's um einen Mustang, also kein Auto, sondern ein Pferd aus Amerika, das sich mit den Arabern misst auf eine 3000 Meilen Rennen, und das Pferd ist eigentlich gar nicht dafür ausgelegt, 3000 Meilen sind ungefähr 4500 Kilometer zu galoppieren. Jetzt ist es bei dem Film so, man sieht ja dann irgendwann, wie die ganzen Araber die Scheiks mit ihren arabischen Pferden da bereit sind, auch der Cowboy mit seinem Hidalgo. Und es kommt der Startschuss und die galoppieren alle wie bekloppt los. Und Kerl, der den Hidalgo da breitet, er war etwas behäbig im Losgaloppieren, und die ganzen Leute haben mitgejubelt über ihre eigenen Stars, die so schnell vorangegangen sind, und er ist da hinterher getröppelt, und er hatte dann seinem Pferd gesagt, ganz ruhig, wir haben noch eine Menge Zeit. Nicht der Anfang wird gekrönt, nicht der, der etwas toll anfängt, ist der, auf den wir blicken, sondern auf den, der etwas vollendet hat. Er hat sich eine Menge Zeit lassen bis hierher, und verwandelt durch den Vollender ist das heutige Thema. Und wir lesen aus Offenbarung 3, den Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Der Vollender kommt in seiner Botschaft zu dir und zu mir und sagt, neben mir ist Platz. Das erinnert mich so an die bei den Olympischen Spielen, wenn da die Sieger auf ihre Podeste gehen und der, der den ersten Platz errungen hat, nicht sich dann präsentiert als der Held, sondern auf einmal zu den anderen sagt, zweiter und dritter, weißt du was, neben mir ist Platz. Du scheinst dich selber, die Menschen scheinen dich nicht für den Besten zu empfinden, aber neben mir ist Platz. Jesus sagt, neben mir ist Platz. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Am Ende unserer Weltzeit, zu Beginn des neuen Zeitalters, werden wir Jesus, den Überwinder, auf dem Thron sehen. Das fällt uns in unserer Geschäftigkeit des Alltags schon ganz schön schwer. Und ich habe letzte Woche in der Emmausgemeinde gesagt, ich mag nicht in das Horn von ProSieben jetzt mit einstimmen, wo sämtliche apokalyptischen Filme im Jahr 2012, inklusive dem Film 2012, läuft, weil man so in einer gewissen Endzeitstimmung ist. Seit dem Millennium, seit dem neuen Jahrtausend ist es das nächste große Datum, wo wir nicht wissen, ist der Maya-Kalender, ist der doch echt, dass wenn der zum 4. Dezember zu Ende geht, alles rum ist. So, ich mag nicht in das Horn stoßen und gleichzeitig soll in uns, in mir immer wieder diese Naherwartung wachgerüttelt werden, dass es ja auch mal alles zu Ende sein kann und wird. Und wir werden Jesus, den Überwinder, auf dem Thron sehen, als Herrscher über einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und unsere kleine sichtbare Weltall wird radikal verändert und erneuert. Durch den Rudi habe ich ja so ein bisschen auch mehr die Sterne und die Sternbilder in den Blick bekommen. Früher konnte ich nur den großen Wagen nach langem Suchen entdecken und den Mond hin und wieder. Und mittlerweile fällt mir dann sogar der Orion auf und dann denke ich so, wow, wie cool, ich weiß, wo der Orion ist. Und dann wissen wir, dass da so eine große Unendlichkeit dahinter ist, aber bei Gott ist das Ganze eigentlich winzig klein, wie ein Minikosmos in einem Staubkorn. So klein ist es. Unser kleines sichtbare Weltall wird radikal verändert und erneuert. Es wird aufgehen in der neuen Schöpfung Gottes, viel größer, viel weiter als das sichtbare Universum, in dem wir uns hier befinden. Wer jetzt schon zu diesem Reich gehört, wird sich unbeschreiblich freuen. Allein der Anblick unseres Herrn auf dem Thron wird unsere Herzen heilen. Ist dir das schon mal so passiert? Du hast jemand in die Augen geguckt und dir ging's schlechter, weil du dir empfunden hast, der zieht mich jetzt gerade voll nach unten. Und kennst du dieses Gefühl? Du hast einen Blick, manchmal vielleicht sogar von einem Menschen, den du nicht kennst, und auf einmal denkst du, ich weiß nicht, was du sagst, an mir geht's besser. Da geht Kraft aus. Und Jesus, wissen wir immer wieder, dass von ihm Kraft ausging, dass von ihm Autorität ausging. Und wir, die wir jetzt schon zu seinem Reich gehören, die dürfen wissen, dass in dem Anblick, in dem wir Jesus sehen, dem, der auf dem Thron sitzt, wird er unsere Herzen heilen. Aller Schmerz wird geheilt. Das Gefallensein in unserer Welt, die Ungerechtigkeit, Streit, Korruption, Krankheit und die Unberechenbarkeit der Natur, es wird alles in Ordnung kommen. In eine Ordnung, die von Gott kommt. Was jetzt noch krumm ist, wird er gerade machen. So lesen wir in Lukas 3, ab Vers 4b, 5 und 6. Hört eine Stimme, ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Was für ein Zuspruch. Lukas, sagt ja Jesus, bezieht sich auf ein Schriftwort aus Jesaja. Jesus anzuschauen wird uns heil machen. Wir wissen, wir leben noch in dieser vergänglichen Weltzeit, in diesem Aion, in der wir auf Kohlenstoffbasis aufgebaut sind. Kohlenstoffbasis, das siehst du allein daran, alles, was verbrennt, wird schwarz wie Kohlenstoff. Das ist egal, ob das jetzt eine grüne Tomate ist oder eine alte Kartoffel, verbrennt und es wird schwarz wie Kohle, wie Asche. Verbrenn uns, wirst du wie Kohle, schwarz wie Asche. Auf Kohlenstoffbasis aufgebaute, vergängliche Welt läuft noch. Aber schon als Jesus die erste Markierung gesetzt hat in diese Weltzeit hinein, seit Jesus das erste Mal, ihr kennt ja so eine tabellarische Zeitlinie, Markierung von Jesus, zack, Pfosten eingesetzt, ist was am Entstehen. Hier unten die Zeitschiene der Vergänglichkeit läuft weiter. Aber hier oben beginnt eine neue Zeitschiene der Vollmacht Gottes. Und wir dürfen schon heute und hier und jetzt darauf vertrauen, dass wir uns nicht erst vertrösten müssen, wie dann wird alles gut werden. Dann werden wir keine Schmerzen, kein Leid, kein Geschrei mehr haben, sondern die Tropfen der Gnade werden schon jetzt sichtbar. Und jetzt haben wir zwei Realitäten. Die untere Zeitschiene der Vergänglichkeit, die obere Zeitschiene der Ewigkeit. Seit Jesus sein Kreuz gepflanzt hat und markiert hat, haben wir jetzt zwei sich widersprechende Naturgesetze. Aber eines Tages, irgendwann, hier, wenn der König neu sich auf die Erde begibt und das zeitlich begrenzte, auf Kohlenstoffbasis ausgelegte Wirklichkeit hinwegnimmt, wird die ewige Zeitschiene der Unvergänglichkeit in uns und durch uns noch viel mehr Wirklichkeit werden. Aber sichtbar kann es und wird es schon jetzt werden, weil Jesus schon uns die Vollmacht gegeben hat, auf Schlangen und Skorpione zu treten, in seinem Namen Wunder zu tun. Nicht aus mir raus, nicht aus dir heraus, sondern aus Gottes Kraft. Als Überwinder dürfen wir mit Jesus Christus auf dem Thron sitzen, dem kommenden Herrscher des Universums oder der kommende Herrscher des Universums will seine Macht mit uns teilen, obwohl sie ihm alleine zusteht. So war er, so ist er und so wird er sein. Er teilt aus, er schenkt und beauftragt heute und in Zukunft in der neuen Welt. Und wenn wir beten, erleben wir schon heute seine Macht. Und dann sind wir auf einmal nicht mehr nur Erdenbürger hier auf der Erde. Ich als deutscher Staatsbürger oder jeder so seiner Nationalität entsprechen, sondern auf einmal haben wir die Möglichkeit und den Schlüssel, als Himmelsbürger zu agieren. Und zwar im Gebet sind wir Mitarbeiter Gottes und Wegbereiter der neuen Welt. Dieses bereitet dem Herrn den Weg. Wegbereiter. In Mission unterwegs. In nicht Mission Impossible, sondern Mission is possible. Nicht Mission ist unmöglich. Was? Mit mir? Ja, mit dir. Mit dir. Auf dich zählt der Meister, mit dir rechnet er. Im Gebet sind wir Mitarbeiter Gottes, Wegbereiter der neuen Welt. Und sie bricht schon heute an in unseren Herzen, wenn wir uns ihm zuwenden. Sie bricht an, wenn wir gestärkt und erleuchtet durch das Gebet an unser Tagewerk gehen. Dann bricht die Herrlichkeit und das Reich Gottes an. Der allmächtige Gott könnte seine Pläne ganz ohne Probleme ohne uns machen. Aber er will uns an der neuen Schöpfung beteiligen. Und im Gebet gewinnen wir schon heute Anteil an seiner Macht. Auf unsere Fürbitte hin ändert er Menschen. Das ist doch ein Wahnsinn eigentlich. Auf unsere Fürbitte hin ändert Gott Menschen, Verhältnisse und heilt von Krankheit. Ich habe die Tage mit einer Person telefoniert. Ich kannte sie nicht, aber als sie dann so meine Stimme gehört hat und dann sagte sie, aha, David Jocham, Pastor, Gospelhaus, na ja, genau. Ach ja, ich kann mich erinnern, letztes Jahr, da hast du doch mal für mich gebetet, als ich so niedergeschlagen war. Und dann sage ich, ja, stimmt, ich kann mich dran erinnern. Es war im Lebensmittelpunkt. Und dann sagte sie, ja, das ist doch echt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, mir ging's von da ab viel besser wie vorher. Und dann dachte ich, ach, das ist doch mal was, hä? Stell dir vor, wir beten und was tut sich? Ich habe mich danach nicht besser gefühlt, als ich mit der Frau gebetet habe. Die hat mir auch kein Feedback gegeben, dass ich mich hätte besser fühlen können. Also sehr zeitversetzt habe ich mich besser gefühlt. Im Wissen, von mir kann es nicht sein, das war einfach Gott. Und ich war gehorsam, dass ich in einem ungewöhnlichen Umfeld einfach den Mut zusammengenommen habe, sie zu fragen, soll ich mal für dich beten, deine Situation? Der allmächtige Gott könnte ohne uns seine Pläne ausführen, aber er will uns echt an seiner Schöpfung, an der neuen Welt beteiligen. Gott kann und will durch unser Gebet Umstände verändern, Menschen heilen, gebrochene Herzen heilen, wiederherstellen. Und dass mein Gebet ist, dass dort, wo Menschen niedergeschlagen sind, durch das auf mich blicken, nicht noch mehr niedergeschlagen werden, sondern Hoffnung schöpfen. Warum? Weil ich so tolle Augen habe? Nee, sondern weil des Meisters Blick durch mich strahlt. Da kann ich mich nur im Gebet ihm öffnen, aber er muss es tun. Und ich muss mich bereit erklären. Und was aber, wenn Gott gar nicht zu hören scheint? Wie lange habt ihr jetzt schon Heilungsgottesdienste jeden dritten Sonntag im Monat? Und was, wenn noch nichts passiert ist bei dem einen oder anderen und er sich schon sagt, warum sollte ich jetzt eigentlich überhaupt noch nach vorne kommen, will ich beten lassen? Es soll wohl nicht sein. Ich glaube, dann ist Gott dabei, uns selbst zu verändern. und passend zu machen. Ich glaube, in Prozessen, wo wir das noch nicht erleben, wo wir gern hin möchten, ist Gott dabei, unseren eigenen Charakter an uns selbst zu arbeiten. Das fühlt sich sicher manchmal nicht angenehm an. Und wenn ich so an einen Marathonläufer denke, dann muss ich sagen, der sich auf Marathon vorbereitet, ich wollte viel lieber die Entscheidung treffen, ich mag einen Marathon laufen, zu beten und dann nächste Woche bereit sein, ihn zu laufen und nicht diese Vorbereitungszeit mit all den Höhen und Tiefen, vielleicht mal mit den Wadenkrämpfen und mit den Schmerzen und mit dem Diätplan und mit was nicht alles vom Zeug durchzuhalten, aber diesen Prozess ist notwendig zu machen, um dann auch beim Marathonlauf auch wirklich gewappnet zu sein. Was, wenn er uns scheinbar nicht hört, dann arbeitet Gott an unserem Herzen und dann verändert er uns. 2. Korinther 3, Vers 18b heißt es, und der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Der Geist des Herrn wirkt in uns. Erlaubst du denn, erlaube ich dem Geist des Herrn, dass er überhaupt in mir wirken kann und dass ich ihn immer stärker widerspiegeln kann? Ja, ich hab's nötig, denn in seiner Welt herrscht ein anderer Führungsstil als in unserer Welt. Die großen und die kleinen Tyrannen missbrauchen ihre Macht und auch wir sind dafür anfällig. Ich musste echt beim Vorbereiten an manchen Diktator denken, wo wir mittlerweile in unseren Medien dann die Bilder von einem toten Diktator sehen, der über Jahrzehnte ein Volk tyrannisiert hat, Machtspielchen getrieben hat und den eigenen Profit vorgesehen hat vor dem Wohl seines Volkes. Gott nun vollendet sein Werk in uns. Sein Führungsstil ist Dienen und Hingabe. Er verwandelt uns in Menschen, die dienend leiten, die ihre Verantwortung in Liebe, Güte und Gerechtigkeit wahrnehmen. Wofür können wir dankbar sein? Im Blick auf, was Gott schon in uns bis hierher getan hat und zukünftig tut, ist, wir können danken und Gott preisen für die Perspektive seiner großen neuen Schöpfung. Und dort, wo du in den Spiegel schaust und manchmal denkst, ich bin aber mit dem, wie es ist, nicht zufrieden, da kannst du sehen, hey, cooles Potenzial der Veränderung. Als ich damals Rumänien Einsätze mitgefahren bin, habe ich mich lang mit einem altgedienten Pastor und Prediger, einem Deutsch-Rumänen, unterhalten. Und wir sind darauf gekommen, wie genial ist es. Gott hat doch aus dem Nichts alles geschaffen. Wenn bei dir und mir nichts scheinbar an Veranlagung da ist, ist es also das beste Potenzial, mit dem Gott was machen kann. Haben wir richtig philosophiert. Diese Nichts ist ja eine Größe, in der Gott alles machen kann. Guck mal in dich hinein. Wenn du nichts feststellst, da ist einfach Leere, empty, dann kann Gott diese füllen mit seinem neuen Schöpfung. Wir können Gott dankbar sein, dass wir schon heute Bürger seines Reiches sind. Dass er uns schon heute auf sein zukünftiges Reich, seine zukünftige Welt vorbereitet. Dass er diesen Plan seit Anbeginn der Welt gefasst hat. Und dass er uns als Mitarbeiter an diesem Werk erwählt hat. Keiner von euch sitzt hier per Zufall hier drin, sondern Gott hat einen Plan. Das mag für uns heutzutage sehr bedrohlich wirken, weil ich mag doch meine eigenen Pläne haben. Gerhard Scharf hat am Dienstag beim Gebetsabend hier daran erinnert, dass es hieß, ja, wen wollt ihr jetzt? Euren Jesus, den König der Juden? Oder wollt ihr Barabbas Und dann haben die gerufen, dieser da soll nicht König über uns sein. Und Gerhard meinte, und ich glaube, das gilt bei uns heute manchmal auch noch. Ich mag meine eigenen Pläne verwirklichen, ich mag doch nicht die Pläne eines anderen Jesu verwirklichen. Er hat uns als Mitarbeiter in diesem Werk erwählt. Und dann kommt's dazu, oder dann ist mein Gebet, dass wir uns vor Gott beugen, Buße tun, in uns gehen und auch vielleicht das Defizit einfach Gott bringen. Christsein ist nicht dieses Gute-Laune-Event-Verhalten, mal gucken, was es mir bringt und dann gehe ich da auch hin oder so, sondern es hat auch was damit zu tun, mit dem Mut haben, sich zu demütigen. Weil wir zum Beispiel dieses herrliche Erbe in unseren Alltagsnöten immer wieder aus dem Blick verlieren. Dafür können wir echt Buße tun. Sagen, Jesus, bei dem Wettlauf des Alltags, mit womit ich mich alles füllen und was so eine Familie und dies und jenes, verliere ich immer wieder mal deine Perspektive aus dem Blick. Weil ich mich vielleicht wie ein Kreisel so arg um mich selber drehe und mich wunderbar, mich nicht von der Stelle komme, Buße tun, sagen, hey, Jesus, ich mag, dass mal dieses Rotieren aufhört und ich den Blick auf dich setzen kann. Weil wir nicht selten vergessen, dass Gott im Regiment sitzt und er alles wohlführt. Dafür kann man echt Buße tun. Und weil wir in unseren Aufgaben, in der Familie, im Beruf, in der Firma, in unserer Stadt, in unserem Land, immer wieder unsere Verantwortung nicht in Liebe und Gerechtigkeit als Diener wahrnehmen. Und mein Bitten, mein Schreien, und ich glaube, unser Schreien sollte sein, Gott, dass du uns doch die Augen öffnest für diese Ewigkeitsperspektive, dass Jesus Christus doch unseren Glauben stärken kann, dass wir nicht mit dem Blick auf den Zustand der Welt in Pessimismus versinken. Wie sagt mancher, ein Pessimist ist nur ein Optimist mit Erfahrung. Und dann zu sagen, nein, das ist falsch. Das ist nur, wenn ich mich zu sehr von dem, was ich sehe, runterziehen lasse, weil ich immer wieder denke, ich kenne die Leute mittlerweile oder das klappt bei uns nie. Mein Flehen ist, dass Gott in uns und unsere Berufung, dass er uns unsere Berufung in dieser Welt zeigt, dass Gott uns hilft, in Schwierigkeiten, Leid und Rückschlägen seine Hand und seine liebende Erziehung zu erkennen. Dort, wo es mir eigentlich persönlich auch mal aufwühlt und ich an dem Punkt bin zu sagen, ich will und ich kann nicht sauer mit den Menschen sein, Gott hält's aus. Wenn wir einfach mal sagen, ich verstehe die Situation hier nicht. Ich muss an den Gideon denken, der da so seine Arbeit verrichtet hat. Ein Engel kommt zu ihm und sagt sowas Ähnliches wie, Friede sei mit dir, du starker, mutiger Held. Und Gideon ist total aufgewühlt und sagt, wenn doch der Gott meiner Väter Realität ist, warum haben wir denn diese ganze Bedrängnisse? Und der Engel sagt nicht, was fällt denn dir überhaupt ein, so mit Gott zu reden, sondern er nimmt ihn an die Hand und er führt ihn an den Punkt, dass er mit nur wenigen Leuten vieles bewirken kann. Hey, sind wir wenige Leute, können wir vieles bewirken, wenn es im Auftrag und im Sinne Gottes ist. Und ganz konkret, Christsein hat nicht was mit zu tun, sich von Sonntag zu Sonntag schleppen als sogenannte U-Boot-Christen, die dann mal, wenn keine feindlichen Schiffe um sie herum sind, auftauchen und dann wieder abtauchen bis nächsten Sonntag, sondern Glaube hat was mit dem Alltag zu tun, muss im Alltag gemessen werden, dass wir Gemeinschaft erfahrbar machen. Nicht alle Kraft, nicht alle Finanzen, nicht alles, was uns angeht, für uns selbst zu verbrauchen, sondern dem Geist Gottes Raum schaffen. Authentisch leben, jeden Tag offen, ehrlich, fragend, zweifelnd, achtsam und zuversichtlich. Selbstkritisch, verwandelt durch Jesus Christus, den Vollender. Und jetzt ist die Frage, wenn wir uns Zeit nehmen, füreinander zu beten, lasse ich mich von den Erfahrungen leiten, tausendmal gebetet, tausendmal nichts passiert? Lasse ich mich von dem leiten, zu sagen, theoretisch weiß ich schon und am Ende der Zeit kommt es auch sicher. Immer wieder in der Schrift lesen wir was von dem Heute. Heute, wenn ihr meine Stimme hört. Heute verstockt eure Herz nicht. Heute seid bußbereit. Heute öffnet euch Gott, dem Allmächtigen, ganz neu. Und Jesus hat uns seinen Heiligen Geist doch als Kraftquelle zugesagt. Und die soll in uns sprudeln und durch uns sprudeln. Und es soll etwas an Wegbereitung, ein Strom des Segens in uns und durch uns. Und wie schön ist es und wer ist, wenn unsere Gottesdienste, wie Paulus es sagt, wenn ein jeder habe etwas, dass wir davon berichten können, was Gott in unserem Leben getan hat. Kleines Zeugnis, ich habe gestern, war früh unterwegs, habe für unsere Küche so einen Edelstahltisch besorgt und während ich losgefahren bin, dachte ich, wow, wie naiv, habe ich mein Zeitfenster gesetzt. Mir war irgendwie gar nicht bewusst, bei unseren frühlingshaften Temperaturen, die so immer waren, dass es mitunter echt voll glatt war und ich dann dachte, jetzt nur keinen Unfall bauen. Bei all dem Enthusiasmus für was, manchmal auch unterwegs im Namen des Herrn. Und dann zu merken, ja, es ist nicht selbstverständlich, danke Jesus, dass ich unfallfrei wieder zurückkomme, gesund wieder zurückkomme. Das sind so Kleinigkeiten, die machen wir uns vorher gar nicht bewusst. Und nicht selten, da gehen Leute einfach so auf eine Kreuzfahrt und der Trip ist schnell zu Ende. Und die denken sich, das habe ich doch schon mal alles irgendwann im Film gesehen. So ähnlich könnte das ablaufen. Nicht selbstverständlich, wenn wir gesund und gut uns wieder beim nächsten Mal sehen. Okay.